Firstgrad, das Audiomagazin von Kreatur. Willkommen zur aktuellen Ausgabe der Firstgrad. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Nachhaltigkeit und schauen, welche konkreten Ansätze sich hinter diesem Buzzword verbergen. Zu Beginn schauen wir auf das Holzbauunternehmen von Ludwig Schmid. Der Zimmerermeister setzt ganz besondere Maßstäbe an die Häuser aus seiner Fertigung. Herr Schmid, erzählen Sie uns ein bisschen was über Ihr Unternehmen.
Ja, unser Unternehmen ist jetzt kurz vor dem 30. Geburtstag. Unsere Hauptaufgabe besteht im kompletten Holzbau, Zimmererhandwerk von der großen Halle bis zum kleinen Anbau oder Gaube. Und da arbeiten wir nicht mit den konventionellen Materialien wie Gipskarton oder. Bei uns gibt es mindestens Formazell-Lehm. Die Dämmstoffe, Dämmmaterialien sind ausgewählt und das meiste aus Bayern, wie auch der Lehm. Es muss nicht von weiß Gott woher kommen. Dieses QNG oder klimafreundlicher Neubau, das will ja das haben, dass man nicht mehr die Wege hat und dass man wirklich auch nachhaltig, qualitätsbewusst in der Region das Ganze abarbeitet.
Arbeiten Sie dann nur in der Region?
Also unser Haupteinsatzgebiet, sage ich jetzt einmal, ist in einem Zirkelschlag vom Betrieb um 15 Kilometer. Da bewerkstelligen wir ungefähr 90% der Aufträge. Dann fahren wir ein bisschen weiter. Das ist halt so, ich sage jetzt einfach mal 40, 50 Kilometer und mit Ausnahmen auch mal 100. Aber dann war es das.
Wie groß ist Ihr Unternehmen?
Wir sind hier, wenn man das jetzt einmal von hinten nach vorne macht, haben ein, zwei Azubis, sind dann irgendwo bei 6, 8 Facharbeiter. Dann haben wir noch ein paar Duale da. Also sprich, die haben wir bei uns Zimmer geplant. Die kommen jetzt dann wieder, einer macht zur Stunde Fachabitur. Und dann sind wir summa summarum alles um und dran, so 15 Mann. Macher, so wie letztes Jahr, ja, schon einen Umsatz von knapp 10 Millionen. Wobei natürlich gerade im Lehm und solche Materialien, was keiner auf dem Schirm hat, wir schon am Umsatz waren von über 1,5 Millionen im Jahr. Also das in der Summe trägt natürlich zu der Ruhe oder zu dem hohen Ergebnis bei. Und ja, ich sage mal von den Personen her, die was hier arbeiten, das sind eigentlich, wenn man so sagen darf, entweder Lernensgrade oder sind einfach alles Facharbeiter, so Ungelernte, irgendwas haben wir. Das, davon halte ich nicht viel. Wenn einer von außen kommt, dann muss er sich auch weiterbilden, beziehungsweise Fachqualifikationen nachholen und dann wird das schon was. Aber man muss einfach, sage ich jetzt einfach, im Bauhauptgewerbe schon sehr gut unterwegs sein.
Produzieren Sie in der Werkstatt vor? Wie funktioniert der Bauablauf?
Wir sind zertifiziert im Holzbau, das heißt fremdüberwacht. Seit mehreren Jahrzehnten. Wir produzieren die kompletten Bauprodukte vor. Die Bauprodukte werden verladen, dann wird das Haus aufgestellt, binnen 2, 3 Tagen steht das Haus, dann wird Dach gedeckt. Normalerweise immer so eine Woche und dann steht das Ganze. Durch das sind wir natürlich witterungsunabhängig und können natürlich durch das, dass wir einen sehr großen Betriebshof haben, 2, 3 Projekte parallel schalten. In der Vorproduktion, im Aufstellen, im Ausbau, wo wir sämtliche Bereiche selber erledigen.
Haben Sie schon immer so gearbeitet und auf Holz und Lehm gesetzt?
Die Thematik war damals mit der Selbstständigmachung, das wollte ich eigentlich gar nicht machen. Ich war da angestellter Zimmerermeister und damals wurde das Schlechtwettergeld abgeschafft vor 30 Jahren, kann man den Maßstab messen. Und dann machte ich mich selbstständig und das war klar als Ansage, alternativ zum Arbeiten. Wir nehmen keine Produkte, die was aus der Fabrik kommen, als dem Material her oder Bekleidungen wie Gipskartonplatten, sowas gibt es einfach nicht. Das hat natürlich schon Hintergründe. Zum ersten habe ich eine Bohrsalzvergiftung, meine Oberhäute an den Augen sind verschnitten von der Glaswolle. Das tut natürlich nicht nur weh, das spürt man auch und entweder habe ich mir damals gedacht, läuft das ganz bleiben mit der Zimmerei oder hockst du ins Büro rein. Und wenn du weitermachst als Zimmerer, dann muss es alternativ selber Man möchte ja auch alt werden.
Auf welche Materialien setzen Sie denn?
Wir machen jetzt da zur Stunde, und letztes Jahr, dieses Jahr arbeiten wir auch mit Holz, das was zur Mondphase geschlagen wird, nachgetrocknet wird, wird überhaupt nicht verklebt. Da kann man auch selber Schraubbinder machen oder sogenannte Binderträger. Die ganze Folien haben wir nicht. Als Dampfbremse setzen wir Fließmaterialien ein. Wir sind diffusionsoffen und das ist eigentlich die, ja, ich sage mal, das, naja, im Passivhaus oder Niedrigstenergiehaus 40 plus, wo das eigentlich schon verlangt wird, weil diese U-Werte sehr hoch, sehr niedrig gehalten sind, also sehr hochwertig oder gut gedämmte Wände. Und da ist die Diffusionsoffenheit von Vorteil. Man hört öfters einmal von Absaufen der Wände oder von, ja, ich sage es mal andersrum, großen Bauschäden beim Aufstellen von Fertighäusern. Das dreht sich dann immer um irgendwelche Gipskartonplatten, die was keinen temporären Bautenschutz haben. Oder natürlich auch, sage ich, wenn Materialien nicht sorptionsfähig sind, die was mit Wasser nicht umgehen können und dann eigentlich schon so einen Schaden haben, dass sie während der Bauzeit Müll sind.
Wie wird der Lehm denn verarbeitet?
Das Lehmprodukt, da gehen wir einfach her. Entweder tun wir die Formazellplatten grundieren mit einer bestimmten Grundierung. Das sind sämtliche Lehmprodukte, sind von Levita, vom Naturbaustoffhandel Eckinger. Auch der Lehm wird selber produziert in seiner eigenen, ja, ich sage jetzt einfach mal Anlage, weil das schon sehr komplex ist, an Lehm auf eine saubere Sieblinie zu bringen, dass man gut verputzen kann. Das hat der Senior Eckinger angefangen mit megagroßen Gewächshäusern und hat dann Roboter laufen lassen, die was dann die Sieblinie herbringen. Verpackungsanlagen und dergleichen hat er als Senior-Landwirt zu 90% selber gebaut.
Wie sind Sie das angegangen mit dem Wechsel auf die alternativen Produkte?
Das Wissen ist ein lebenslanger, ja, Weg. Ich darf deswegen sagen, also mit fast 60 Jahren habe ich vor 3 Jahren meinen Holzbauingenieur noch gemacht. Das Problem ist, dass mit den Urmaterialien wie Lehm, das was ja sehr sensibel ist mit der Feuchtigkeit, mit dem Wasser, mit der Menge, mit der Zeit, ich sage mal, das Fingerspitzengefühl ist bei wenigen Leuten noch vorhanden. Wenn einer das mit dem Lehm machen will, was wir ja sehr viel machen, dann muss er einfach mit dem Material eins sein und dann funktioniert das auch sehr gut.
Und mit welchen Erwartungen kommen die Bauherren zu Ihnen?
Der Bauherr ist natürlich, ich sage es jetzt einmal ganz einfach, der normale Fabrikarbeiter bis zum, ja, Bankchef. Die schauen sich unsere Projekte an in der Region und sagen, ja, schaut anders aus, andere Materialien, gesund. Und was in den letzten Jahren richtig neigeschlagen hat, das sind einfach unsere TGA-Lösungen, also technische Gewerkeausstattungen. Wie produziere ich? Wie werde ich autark in meinem Haus? Wie geht das? Mit welcher Menge? Und da haben selbst wir uns auch entwickeln müssen, weil ja das E-Auto jetzt eigentlich ein grundsätzliches wird, in jedem Haushalt so ein E-Auto. Und dann fahren wir einfach nicht mehr die Stromspeicher wie früher mit 6, 8 kW, sondern wir gehen jetzt Richtung 7 Kilowattstunden und noch mehr. Das heißt auch, dass die Leute wirklich bei so einem Tag wie heute nicht nur das Warmwasser runterholen, von mir aus dann noch die Heizung, wenn es richtig kalt ist, sondern auch ihre Autotanken am Batteriespeicher vom Haus.
Vielen Dank, Ludwig Schmid. Ihre Unternehmensphilosophie ist in jedem Fall außergewöhnlich. Auch außergewöhnlich ist das, was Jutta Spindler mit ihrem Dachdeckerbetrieb umsetzt. Denn sie strebt nach mehr Gemeinwohl. Für die gleichlautende Zertifizierung hat sie viel in Bewegung gesetzt. Frau Spindler, warum machen Sie sich den ganzen Aufwand?
Weil es für uns die logische Konsequenz aus der Beschäftigung mit den 17 SDGs war. Und wir uns da einfach mal einen anderen Blickwinkel davon versprochen haben auf alles. Weil eine ganz normale Steuerbilanz machen wir natürlich. Und da kommen einfach nochmal viel mehr Aspekte mit rein.
Und was haben Sie dabei entdeckt?
Zum Beispiel, also ich meine, da geht es ja um Berührungsgruppen. Ja? Also man untersucht ja, welche Auswirkungen die Tätigkeit auf die fünf Berührungsgruppen Kunden, Innen, Mitarbeiterinnen, Lieferantinnen, die Eigentümer und Finanzpartner und die Gesellschaft als solches hat. Und was für uns wirklich interessant war, war die Beschäftigung mit den Lieferantinnen. Da hat sich da wirklich herausgestellt, dass es welche gibt, jetzt zum Beispiel Kreaton, die da wirklich, wirklich super aufgestellt sind, die man fragen kann, die nachfragen und so. Und dann gibt es eben ganz, ganz andere, von denen ich das nie erwartet hätte tatsächlich. Also wirklich die großen Global Players, wo man denkt, naja, die haben das ja sofort, die können diese Fragen, die man ihnen stellt, sofort beantworten. Dem war nicht so. Und wir werden auch aus diesen Erkenntnissen gewisse Maßnahmen ableiten tatsächlich.
Müssen Sie dafür umfangreiche Fragenkataloge abarbeiten?
Wir haben für uns, man muss es nicht, wie man die Gemeinwohlbilanz dann im Endeffekt, das muss jeder, muss jedes Unternehmen für sich selber festlegen, was wirklich wichtig ist. Ja, jetzt ein Ein-Mann-Betrieb oder so, der muss sich nicht mit so vielen Lieferanten, sag ich mal, rumschlagen wie wir. Aber nachdem wir ja ein reiner Verarbeiter sind und alles irgendwie zukaufen müssen, und der Wareneinkauf und die Fremdleistungen ja ein Riesenbatzen sind, ist natürlich dieser Punkt, diese Berührungsgruppe Lieferanten für uns unheimlich wichtig gewesen. Und deswegen haben wir für uns einen Fragebogen entwickelt, sozusagen. Es waren 3 Seiten, aber jetzt nichts irgendwie, was keine geheimen Informationen, die wir da haben wollten, sondern wirklich allgemein, wie die Firmen sich aufstellen in Bezug auf ihre Mitarbeiter, wie sie, was sie für Arbeitszeitmodelle vielleicht anbieten, wie sie entlohnen. Ich meine, das sind alles deutsche Unternehmen, so kompliziert ist das jetzt nicht zu beantworten, wie sie im Bereich Nachhaltigkeit aufgestellt sind, was ihnen, wie wichtig Umweltschutz ist und so weiter, wie viele Mitarbeiter sie haben, sowas alles. Also keine Informationen, die irgendwie schwierig auszugeben wären.
Wie lange sind Sie damit schon beschäftigt?
Beschäftigt sind wir damit seit Dezember letzten Jahres und es geht bis Juli wahrscheinlich.
Was bringt Ihnen das am Ende?
Also das eine ist einfach unsere innere Überzeugung, dass wir uns dem Thema Nachhaltigkeit einfach stellen müssen und zwar nicht nur Klimaschutz, weil das ist auch das, was mich am meisten irgendwie in der Diskussion gerade so aufregt. Nachhaltigkeit ist gleich Klimaschutz. Klar ist es auch Klimaschutz, aber eben nicht nur. Und das war einfach das, was uns an dieser Gemeinwohlbilanz einfach so interessiert hat, zu sagen, Mensch, wir schauen wirklich mal alles an, im Ganzen, so wie bei diesen SDGs im Prinzip. Und bringen, außer viel Arbeit natürlich, einfach diese Erkenntnis, wo kann ich oder wo können wir als Firma einfach noch Stellschrauben drehen, um tatsächlich nachhaltiger zu werden.
Gilt das auch für den Bereich der Mitarbeitenden?
Ja, genau. Das ist auch eine Berührungsgruppe, die MitarbeiterInnen. Da ist schon durch die Arbeit mit den SDGs was rausgekommen. Also, weil wir dieses Thema, es gibt ja SDG 3, glaube ich, das Gesundheit und Wohlergehen, dass wir eben gesagt haben, naja, nachhaltig ist auch, dass es unseren MitarbeiterInnen gut geht und dass wir ihre Arbeitskraft schon aus ökonomischen Gründen gerne so lange wie möglich erhalten wollen. Und da ist ein Gesundheitstag daraus entstanden, den wir heuer, also weil in der Gemeinwohlbilanz wird 22 berichtet. Und in 23 jetzt hatten wir einen Gesundheitstag für unsere MitarbeiterInnen und das ist so gut angekommen, dass wir gesagt haben, okay, das machen wir also jedes Jahr immer mit einem anderen Thema. Und so als ganz kleiner Punkt ist da rausgekommen, wir haben das zusammen mit einer Krankenkasse gemacht und die haben so Tütchen mit Studentenfutter dabei gehabt. Und alle haben sich auf dieses Studentenfutter gestürzt. Und im Prinzip ist es ja, Nüsse wären ja zumindest also gesünder als das, was sonst bei unseren Mitarbeitern an der Theke hinten stand, nämlich Bonbons. Und ja, seitdem steht da so ein großer Spender mit Studentenfutter. Das ist nur eine Kleinigkeit, aber solche Sachen, es gibt halt auch kleine Sachen, die man verändern kann. Und von daher, das ist auf jeden Fall schon mal passiert. Und was noch rausgekommen ist, sage ich mal, wir haben auch eine Mitarbeiterbefragung durchgeführt und oder durchführen lassen, extern, anonym natürlich. Und da ist rausgekommen, dass sich unsere Mitarbeiter einfach noch mehr Gespräche wünschen, zum Beispiel. Und das werden wir natürlich annehmen und umsetzen.
Und wie gehen Sie mit dem Wunsch nach mehr Kommunikation um?
Also, da muss ich sagen, wir haben gedacht, wir reden schon ziemlich viel. Aber wir werden es halt einfach, es gibt sowieso jedes Jahr mit jedem ein Mitarbeitergespräch. Aber scheinbar, also es hat den Anschein, als dass das eben nicht reicht, diese Tür- und Angelgespräche, die man zusätzlich auch noch führt, dass das einfach nicht ausreichend ist. Und von daher werden wir halt sagen, okay, dann machen wir das auf jeden Fall schon mal zweimal im Jahr. Und ja, mein Mann hat gesagt, er muss halt, wenn abends die Mitarbeiter reinkommen, einfach wirklich seine Arbeit komplett weglegen und einfach da die Ohren noch viel mehr aussperren.
Da sein, eigentlich in
Genau.
dem Moment, ne? Also wirklich auch mit dem Kopf da sein, nicht
Genau.
nur.
Genau. Weil also ich bin abends da oft nicht da, aber eben so dieses auch zwischen den Zeilen und ein bisschen die Ohren aufsperren, das denke ich, müssen wir besser machen tatsächlich.
Wie oft müssen Sie denn diesen Zertifizierungsprozess nun wiederholen?
Ja, nach 2 Jahren muss man wieder.
Das heißt, nach 2 Jahren sieht man dann, wo man sich vielleicht doch noch nicht so viel bewegt hat, wie man eigentlich vorhatte. Oh. Aber sieht auch, was man schon erreicht hat.
Genau, das ist auch das ist der Witz an der ganzen GWÖ-Bilanzierung eigentlich, weil man eben, sage ich mal, so einen Ist-Zustand feststellt und dann aber sich schon in der ersten Bilanz, die man macht, Verbesserungspotenziale festlegt. Und ich meine, das ist relativ leicht dann festzustellen, ja, habe ich das geschafft oder habe ich das nicht geschafft? Oder habe ich irgendwas ganz anderes gemacht? Keine Ahnung.
Haben Sie es auch schon mal verflucht, diesen Prozess angestoßen zu haben?
Ganz am Anfang tatsächlich. Weil die erste Berührungsgruppe waren die Lieferanten. Und die anderen in dieser Peer-Gruppe haben alle, ja, da ist ein Architekturbüro dabei zum Beispiel. Was kauft der schon ein? Papier vielleicht und einen Toner für seinen Drucker, keine Ahnung. Also total untergeordnetes Thema, ja. Die waren da alle ruckzuck durch und wir saßen da und mussten uns erstmal überlegen, welche Lieferanten betrachten wir denn eigentlich? Weil bei einem Volumen von, keine Ahnung, weiß ich, 1,5 Millionen oder so, kann ich nicht jeden Einzelnen so einen Fragebogen schicken. Das geht einfach nicht. Also musst du überlegen, okay, nach Volumen sortiert und dann nach Relevanz, wo wir sagen, okay, das ist jetzt einfach ein Lieferant, da müssen wir nachfragen, weil das extrem wichtig ist. Allein das hat schon so viel Zeit in Anspruch genommen einfach und dann eben diesen Fragebogen zu entwickeln und so und dann frustriert bei manchen 5-mal anzurufen, ob sie ihn denn jetzt bitte ausfüllen möchten. Da dachte ich mir, boah, bist du doof, was hast du denn da angetan? Und mein Mann hat gesagt, du hast einen Vogel, aber sonst, danach ist es besser geworden. Wir haben mit dem Schlimmsten angefangen und jetzt ist es, dann wird es angenehmer. Also jedenfalls für uns jetzt, es ist nicht für jedes Unternehmen gleich.
Vielen Dank, Frau Spendler. Auch für unsere nächste Gesprächspartnerin ist das Thema Zertifizierung ein Dauerbrenner. Sabine Thieme leitet das Qualitätsmanagement bei Creaton und wird uns unter anderem einen Einblick geben, wie es ist, eine Cradle-to-Cradle-Zertifizierung zu durchlaufen. Frau Thieme, zunächst einmal, was genau verbirgt sich hinter Ihrem Job?
Ja, also ich bin die zentrale Abteilungsleiterin für die Themen Umwelt- und Qualitätsmanagement. Und das bedeutet halt, wir haben ja 7 Standorte in Deutschland. Und diese ganzen 7 Standorte sind nach der Norm ISO 9001 für Qualität, ISO 14001 für Umwelt und ISO 50001 für Energiemanagement zertifiziert. Also die Produktionsstandorte und auch die Verwaltungsbereiche. Und ja, diese Standards, die beinhalten ja Anforderungen, die wir dann erfüllen müssen. Ich sage jetzt mal als Beispiel, im Umweltbereich ist es so, dass wir für jeden Standort mindestens ein Umweltziel pro Jahr haben müssen, was quantitativ ist. Also wenn ich jetzt einfach sage, ich bin umweltfreundlich und will Energie sparen, dann ist das halt kein Umweltziel. Ich muss halt sagen, ich habe jetzt dieses Jahr so und so viel Energieverbrauch und ich will mich dann halt im nächsten Jahr auf 5% reduzieren zum Beispiel. Und diese Umweltziele, die werden pro Standort festgelegt und müssen dann natürlich auch nachgewiesen und reportet werden. Das ist jetzt mal ein Bestandteil von dieser Umweltnorm.
Sie haben nun für ein neues Produkt, den Fassadenziegel Mozio, ein Cradle-to-Cradle-Zertifikat bekommen. Welche Voraussetzung muss ein Produkt erfüllen, um das Zertifikat zu verlangen? Es wird vermutlich nicht reichen, nur die Normen zu erfüllen, oder?
Wir gehen dann halt in bestimmten Bereichen schon weiter als die Norm. Zum Beispiel befassen wir uns halt auch mit dem Thema, wie kann ich das Produkt, wenn es eben nicht mehr an dem Dach verbleibt oder auf dem Dach verbleibt, wieder sinnvoll in den Kreislauf bringen. Und dieses Thema kommt über die Umweltnorm, aber dieses Thema kommt speziell bei der Cradle-to-Cradle-Zertifizierung. Ich habe Ihnen ja noch so ein Extra-Zertifikat geschickt und wenn Sie mich fragen, was mir besonders wichtig ist, dann ist es dieses Zertifikat, weil dieses Cradle-to-Cradle-Zertifikat ist ein Zertifikat, das haben wir jetzt nur für einen bestimmten Ziegel, für unseren Fassadenziegel. Also für diesen Ziegel haben wir ein Cradle-to-Cradle-Zertifikat und dieses Zertifikat hat 5 Schwerpunkte. Ein Punkt, das ist der Energieverbrauch, der in der Produktion passiert. Das ist ein Thema. Der muss eben transparent gemacht werden und da muss auch dieser Energiemix bekannt gegeben werden. Das heißt, als Beispiel, wenn man jetzt 100% Ökostrom verwenden würde für die Produktionsherstellung, dann könnte man ein Cradle-to-Cradle-Zertifikat Gold bekommen. Das ist ein Punkt von den 5 Punkten. Der zweite Punkt ist der Wasserverbrauch in der Produktion. Wenn der Wasserverbrauch in der Produktion so organisiert wird, dass der zu 100% wieder quasi das Wasser zu 100% im Kreislauf geführt wird, dann ist das auch ja, sehr gut. Kann man auch eine hohe Punktzahl bekommen bei Cradle to Cradle. Die dritte Sache ist, hatte ich vorhin schon angesprochen, das läuft unter dem Thema Materialgesundheit der Stoffe, also alle Stoffe, die in das Produkt eingehen. Also wir haben ja Ton, wir haben Lehm, wir haben teilweise Schamotte, wir haben unsere Engoben, wir haben unsere Glasuren und die werden halt vorher alle gecheckt. Und der vierte Punkt bei dieser Zertifizierung ist die soziale Verantwortung des Unternehmens. Also es wird bei dieser Zertifizierung bewertet, ob wir in unserem Umfeld, in unserer Region soziale Projekte unterstützen, ob wir uns halt zum Thema Ausbildung engagieren, ob wir uns halt zum Thema Spenden quasi beteiligen. Also bei uns ist es so, wenn wir Spenden machen, dann spenden wir teilweise eben Geld und teilweise eben auch direkt Naturalien, Dachziegel. Ja, es gibt meistens dann um die Werke, Kirchen, wo halt mal eine Spende gemacht wird mit Dachziegeln oder wir hatten halt auch schon Spenden nach Rumänien geschickt. Das zählt auch unter dem Punkt soziale Verantwortung. Was machen wir für unser Umfeld oder eben für solche Situationen? Und der fünfte Punkt in der Liste von der Cradle-to-Cradle-Zertifizierung ist der Punkt Kreislauffähigkeit. Das heißt, dass wir die Produkte, wenn sie eben nicht mehr auf dem Dach verbleiben oder an der Wand, wieder in den Kreislauf bringen. Und zwar so, dass sie wertschöpfend sehr hoch angesiedelt sind.
Warum ist ein Cradle-to-Cradle-Zertifikat so wichtig?
In dem Falle totaler Eigennutzen, sage ich mal. Wir haben einen Kunden in Dänemark und es ist die Firma V. Meyer, mit der wird relativ viel zusammengearbeitet im Dachziegelbereich und eben auch diese Fassade. Und die haben uns vor 3 Jahren gesagt, wir möchten gern die Fassade in Dänemark verkaufen an großen Projekten. Aber wir brauchen für diese, damit wir diese großen Projekte und Aufträge gewinnen können, brauchen wir diese Cradle-to-Cradle-Zertifizierung. Ich muss Ihnen sagen, damals haben wir nicht unbedingt gewusst, was das bedeutet. Ne? Da hat jeder irgend so ein Halbwissen gehabt und ich habe mich eben dann da reingearbeitet und dann habe ich eben das dann geschafft, dass wir vor 2 Jahren diese Zertifizierung bekommen haben und eben bis jetzt nur für das eine Produkt. Und aktuell bin ich dran und mache diese Zertifizierung jetzt nicht für einen Tondachziegel, sondern für unseren Betondachstein. Es gibt aktuell ca. 1000 Cradle-to-Cradle-Zertifikate weltweit. Dieses Cradle-to-Cradle-Zertifikat ist eben in Amerika und wir müssen dann alle Unterlagen dort einreichen über unseren Zertifizierer und dann wird das eben dann bewertet.
Nun gibt es eine ganze Reihe an weiteren Zertifizierungen, wie zum Beispiel die ISO 9001. Brauchen Sie die alle?
Die ISO 9001 haben wir seit 1994. In den 90er Jahren war das auch ja eher selten, sowas zu haben. Wir waren eben das erste Dachziegelunternehmen mit dieser ISO 9001. Also heute haben das die Großen, die haben das fast alle. Also diese ISO-Standards, die geben einfach eben so gewisse Richtlinien vor, die jetzt für ein größeres Unternehmen mit Sicherheit sinnvoll sind, sage ich. Aber Sie können, wenn Sie das Zertifikat nicht brauchen, natürlich nach diesen Standards arbeiten und Sie können sich auch die Zertifizierung sparen. Manchmal braucht man eben so einen externen Zertifizierer, der einem das nochmal bestätigt, halt einfach auch, um die ganze Sache eben im Unternehmen auf eine gewisse Akzeptanzebene zu heben. Diese Strukturen helfen einem, um sich quasi auch zu outen. Also wenn ich mit jemand zusammenarbeite, mit einer externen Firma, die jetzt Engoben und Glasuren herstellt und ebenfalls zertifiziert ist, dann weiß ich, die haben eine Prüfmittelüberwachung. Da weiß ich, die haben eine Eingangsprüfung. Da weiß ich, die kümmern sich um Schulung der Mitarbeiter.
Vielen Dank, Sabine Thieme, für den informativen Ausflug in die Welt der Normen. Das war's schon wieder mit unserem Audiomagazin zur aktuellen Ausgabe. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.